Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Und heute habe ich jemand, ein vertrautes Gesicht wieder bei mir, die wundervolle Lucia. Lucia van den Broek. Sie ist nicht nur ein Diplom-Mentaltrainerin, sondern auch sehr einfühlsame Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kraft. In der jetzigen Zeit sehr wichtig. Wir sprechen heute, ich glaube, Würde und Weiblichkeit kommt auch drin vor. Sie verknüpft die moderne Spiritualität mit den bewährtesten Methoden aus dem Mentaltraining und führt Frauen in die Natur, wo sie ihre mentalen und spirituellen Stärken entdecken können. Heute wichtiger denn je. Ihre Trainings, Vorträge und Workshops sind eine einzigartige Möglichkeit, sich selbst näher zu kommen und die innere Wildheit und dieses Empowerment in sich zu entfachen oder neu zu entdecken. Sie weiß aus ihrer eigenen Erfahrung, wie wichtig es ist, diese ganze Unterstützung auf dem Weg zur Selbstentfaltung, ihrer Herzmission zu folgen und auch Frauen auf dieser Reise zu begleiten. Und heute sprechen wir über ein Thema, was uns beiden wichtig ist, BDSM im Yin und Yang. Herzlich willkommen, liebe Lucia.
Hallo, liebe Anja, es freut mich sehr, wieder bei dir zu sein. Und es ist mir wie immer eine sehr, sehr große Ehre.
Ja, wir werden den BDSM heute mal von einer ganz anderen Seite beleuchten. Wir steigen gleich ganz tief ein. BDSM in Yin und Yang. Was ist für dich Yin und Yang?
Yin und Yang ist die Polarität pur. Das ist Licht und Schatten. Und ich habe mal lange überlegt, was das Gegenteil, weil alles in unserem Leben hat ein Gegenteil. Kopf hat Bauch, Tag hat Nacht, gute Seiten haben schlechte Seiten, die Liebe hat einen Hass, die Trauer hat die Freude. Also es gibt immer zwei Seiten. Und ich habe mal lang überlegt, auch bei der Recherche über dieses Thema natürlich, was ist das Gegenstück zu BDSM, das ist Tantra. Und das ist so wie Yin und Yang.
Was glaubst du, ist BDSM für dich? Weil wenn man es anschaut, es wird immer nur eben diese dunkle Seite beleuchtet und nicht eben so diese helle Seite. Ich habe auch meine schlechten Erfahrungen im BDSM gemacht, aber letzten Endes, glaube ich, hat es schon seinen Reiz.
Mir hat einmal, ich möchte jetzt an der Anfang an mit den Worten, die mir mal jemand gesagt hat, wo ich gefragt habe, kann man die Spiritualität im BDSM leben?
Kann man?
Und das war ein bekennender Dom. Er hat zu mir gesagt, BDSM ist Spiritualität pur.
Wie siehst du das?
Ich habe ihm dann nachgefragt, wie er das wie er das versteht, weil für mich war das nicht einleuchtend. Und er hat mir das dann sehr logisch erklärt. Und im Endeffekt, also ich rede jetzt dann immer vom Spiel, nicht vom pathologischen Raufdreschen,
Nein, nein, nein,
vom
nein. Ich meine von dem
pathologisch, also von der.
entspannten Spielen, von dem Spaß an der Freude, am Schmerz, an der Lust. Ja.
Genau, also wirklich am Spiel, wo die Würde da ist, die Achtsamkeit da ist. Jetzt an denken vielleicht die Zuhörerinnen, jetzt hat die einen kompletten Klopfer. Aber es ist einfach so, und ich komme auch später noch einmal zurück. Wenn du in einem Spiel bist, Dom und Sub, Subversion und dominanter Part, da gibt sich die subversive Person den dominanten Part hin. Überspitzt gesagt, die subversive Person vertraut den dominanten Part, dass er geistig, körperlich, emotional ganz genau weiß, was sie will. Und sie lässt das zu. Und in dem Moment, und das kriegst du mit einem normalen Spiel nicht so hin, erreichst du die Tiefe deiner Seele, die Anima. Und du berührst die Anima.
Was
Und
ist
die
die Anima für dich?
Anima ist die Seele. Das tiefste Sein. Und wenn du jetzt dann in einem Spiel bist und du machst etwas, was gegen deinen Ego ist, nehmen wir jetzt an, Na, jetzt entfällt mir das Wort jetzt an, entfällt mir jetzt an gerade. Wenn du stolz bist, falscher Stolz, gell?
Ego. Dieses, dass ich glaube, ich weiß, was die Frau will und sie weiß es aber selber nicht und wir haben eine falsche Übereinkunft und versuchen dann
Wenn
zu spielen.
du jetzt an als subversive Person diesen Stolz hast, gell? Diesen falschen Stolz. In einem Spiel kommst du auf diese Grenze deines Egos, wo du mit diesem Schattenanteil von dir, du begegnest diesen Schattenanteil und du spürst direkt, wie diese beiden Kräfte in dir kämpfen. Und das ist dann, wenn du das dann zulässt und das dann erkennst, ich meine, das geht jetzt dann alles in Sekunden ab, gell? Das ist nicht so, dass du jetzt dann überlegst, ja, aber das geht so in Sekunden ab. Und dann kommst du zu dem Partner und du sagst, okay, das bin ich und das will ich eigentlich nicht. Das ist mein Schattenanthema und das nehme ich jetzt dann an. Weil jetzt dann habe ich nämlich nicht die Wahl. Ich habe nicht die andere Wahl. Ich kann das Spiel abbrechen oder ich gebe mich dessen hin. Und dann kannst du auch ein Schattenthema integrieren.
Glaub oder hab.
Hochmut, Hochmut, Entschuldigung, Hochmut, Hochmut, jetzt ist mir aufgefallen. Du kommst unwiderlich zu deinem Hochmut.
Kennst du beide Seiten? Kennst du dieses, wenn du sagst, du hast diesen falschen Stolz im BDSM-Spiel und sowohl dieses ausgeglichene Yin- und Yang-Verhältnis im Spirituellen?
Wie meinst du das?
Naja, dass du sagst, ich meine, ich kenne das, was du vorhin beschrieben hast, wenn du wirklich diesen falschen Stolz hast und dann spielst, kommst du irgendwann an eine Grenze, wo du wirklich merkst, es macht keinen Spaß mehr. Du empfindest Schmerz und es ist wirklich schmerzhaft und wirklich keine Lust und keine Freude. Aber klar, ich kenne es natürlich vom Tantra, da kannst du ja, da spielst du auf andere Art und Weise, sehr, sehr viel softer. Da kannst du ja diese unglaubliche Hingabe, diese unglaubliche Explosion wahrnehmen, dass du wirklich dir und deiner Anima näher kommst, wenn du diesen falschen Stolz oder dein Ego öffnest, Barrieren runterfährst und öffnest. Drum.
Es ist, wenn du jetzt an, wenn wir den Hochmut jetzt an hernehmen und du bist in einer Situation drinnen, kommst du unweigerlich zu deinem Hochmut. Und du hast jetzt dann die Möglichkeit, das Spiel abzubrechen und sagen, weißt du was? Aus, Ende. Und du wirst dabei deinen Hochmut im Leben draußen immer wieder begegnen.
Klar, ich ziehe das ja an.
Du ziehst, genau so ist es. Oder du sagst, okay, verdammt noch einmal, wie hochmütig bin ich? Und du lässt es aber wirklich, du nimmst es in dem Moment an und in dem Moment, wo du das annimmst, aktiv, merkst du, wie sich das Spiel noch weiter öffnet.
Glaubst du, es hat auch was mit Kontrolle loslassen in dem Moment zu tun, dass du merkst, hey, das macht auf?
Ja, natürlich. Also du hast ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu kontrollieren. Weil
Wir
was.
meinen das aber immer. Also wenn was ich kontrollieren wollte, warum meinst du, warum ich immer, warum Alex sagte, du könntest die perfekte Domina sein? Ich kann natürlich den devoten Part und den submissiven Part. Aber ich bin lieber in der dominanten Rolle und in dem Kontrollieren. Aber das ist mein, weiß nicht, wie es dir geht.
Diese Kontrolle loslassen, das ist ja auch ein wichtiges Thema, gell? Und wenn du so, ich habe immer alles kontrolliert und das war die schwierigste Challenge für mich, Kontrolle wirklich loszulassen.
Aber wie hast du es im BDSM erlebt? Also aus deinen eigenen Erfahrungen, war das für dich schwierig, reinzugehen in solche Situationen, dass du
Na,
sagst,
überhaupt nicht, weil ich hab eigentlich meinen Spielpartner immer zum Verzweiflung gebracht, weil ich habe dann immer lachen angefangen. Also für mich war das immer Spiel
dich war wie kindliches Spielen, gell? So alles ist süß.
Und ja, also es war eigentlich fast immer, bis auf Ausnahmesituationen, war es ja eigentlich ein angenehmes Spiel. Ja? Ich meine, die Ausnahmesituationen, da hat man mich dann, wie man lieber nicht mit einem Drachen zu tun haben, der was unheimlich gelenkig ist, weil ich winde mich da von jeder Situation aus. Weil da entwickle ich Kräfte, die kannst du dir nicht vorstellen. Und das hat ihm dann auch sofort abgeschreckt und sagt, sorry. Aber das war so, endlich kann ich einmal Kontrolle loslassen. Verstehst? Das war so, es war natürlich ein tiefes Vertrauen da. Ohne den wäre es auch nicht gegangen. Und dieses Vertrauen wurde auf 6 Wochen lang intensiver Kommunikation aufgebaut.
Das ist schön, weil du das sagst, und genau da möchte ich einhaken, weil mir begegnet es immer in den Therapiesitzungen oder überhaupt in meinen Coaching-Sitzungen, dass Frauen zu mir kommen und die wirklich diese geheimen Fantasien haben vom BDSM, vom gefesselt werden, vom Mann, der weiß der Geier, welche Sachen mit einem macht. Manche Dinge, die möchte man gar nicht aussprechen, wo man sagt, okay, das ist bitte eine andere Schiene von Fetisch, aber manche stehen ja wirklich auf diese Hardcore-Gewalt, und trotzdem sagen sie, Anja empfindet dabei so eine Lust und so eine Freude. Aber wie ist es deiner Meinung nach, wie können Frauen da rangehen, wenn sie vielleicht vorher schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie vielleicht Kontrolle schwer abgeben können? Und sie haben einen Mann, der offen ist, dem sie vielleicht vertrauen können, aber sie selber können sie nicht öffnen. Was rätst du denen, dass du sagst, wie sollen die an das Thema rangehen, dass sie trotzdem das auch erleben können?
Fang einfach einmal an, deine Fantasien aufzuschreiben als Geschichte. Einfach einmal nur über deine Fantasien zu schreiben und lies dann im zweiten Punkt deinem Partner diese Geschichten vor. Das ist ein Punkt, wo jetzt dann auch keine sexuellen Gefühle aufkommen, weil man spricht über eine Geschichte. Und der Mann in dieser Stelle sollte dann halt so gefestigt sein, dass er das auch als Geschichte wahrnimmt.
Geier
Das ist
gelegt und
also in erster Linie, und der Partner muss dann diese Informationen rauskitzeln und einfach dann sagen, hey, was stellst du denn dann noch vor? Wie könnte es sein? Und einfach indem du mit dieser Geschichte spielst, fangst du dann irgendwann einmal, und wenn du jetzt dann 10-mal diese Geschichte aufgeschrieben hast, auf verschiedene Art und Weise, dann kommst du langsam ins Reden. Und am Anfang wirst du einen knallroten Kopf haben. Und bei mir war das damals, dieser Initiationsprozess einfach so, dass er gesagt hat, naja, Fantasien sind da, um auszuleben. Wenn du eine Fantasie hast und du lebst sie nicht aus, dann weißt du nicht, ob du das wirklich willst. Und da geht's jetzt dann nicht darum, dass man jetzt dann sofort hardcore-mäßig irgendetwas macht. Da tastet man sich langsam ran. Wie und was. Und das gehört im Vorfeld, wird alles besprochen.
Was zum
Alles.
Beispiel, lass uns da mal tiefer einsteigen, weil viele
Also,
sagen, ich spreche da ein paar Regeln. Nein, wir meinen
also
schon.
es gibt klassischerweise, so wie man es jetzt dann auf Shades of Grey kennt, viele machen natürlich einen Vertrag, weil alles das, was im BDSM, also viele Dinge, was im BDSM geschehen, sind eine gesetzliche Grauzone und können als Körperverletzung geahndet werden. Deswegen machen viele einen Vertrag, der aber nicht rechtens ist. Das ist einfach zur persönlichen Absicherung für die subversive Person. Was auch in allen beratenden Büchern, was es gibt, wird das auch genau so vorgeschlagen. Aber gehen wir zurück zum eigentlichen Spiel. Und da ist es einfach so, dass du, wie gesagt, dass du einfach einmal über deine Geschichten zum Schreiben anfängst. Und dann musst du ja deinen Partner diese Erlaubnis geben, dass du dich ihm unterwirfst. Das kann jetzt mit Gesten sein, das kann jetzt einfach mit Kleinigkeiten sein. Du siehst halt manchmal Frauen, die haben so eine wunderschöne Kette mit einem Schloss. Das ist ein Zeichen von, also was viele nicht wissen, Das ist eigentlich, sind das Zeichen von subversiven Frauen, dass sie jemandem gehören. Dieses Schloss, dieser Ring, dieses Trick, ich weiß jetzt noch nicht, wie das Symbol heißt, der Ring, der Om für all das sind so Zeichen, dass du ihm ein Zeichen gibst, dass du bereit bist. Und dann fängt das ganz, ganz langsam an und jeder Mann, der aber sagt, komm her, hinknien, vergiss es. Das ist einfach jemand, der was es liebt, eine Frau zu
Erniedrigt auch.
demütigen, weil er das für seinen Selbstwert braucht. In einem kooperativen Spiel redest du einmal, hey, heute machen wir mal das. Oder das, oder da fängst du ganz locker an, vielleicht mit ein paar lockeren Fesselkünste, dass du dich sofort wieder befreien kannst. Und der Partner fragt dich dann immer, passt das so? Ist das so gut? Hast du Angst? Ist das für dich recht? Also, es wird immer ganz langsam darauf hin trainiert. Und mit jedem Spiel steigt das Vertrauen und da steigt dann auch das Spiel selbst. Und man hat eine klare Grenze, was ist tabu, was ist nicht tabu. Und diese Tabuzonen können, wenn man will, natürlich dann auch erweitert werden. Man muss das selbst dann wissen, wie weit will man gehen.
Wie sieht für dich ein idealer Dom in seiner Yin- und Yang-Balance aus?
In seiner Yin- und Yang-Balance ist das ein absoluter Gentleman. Er ist ein Mann, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Frauen jetzt an Schmachten, weil viele wünschen sich eigentlich solche Männer,
Ein
dass man einfach,
Alpha-Mann oder wie würdest du den beschreiben?
na, das ist ein Mann, der weiß einfach, was er will. Er ist für die Frau da. Also er ist der Fels in der Brandung,
Hat
aber
emotionale Intelligenz.
es geschieht alles in Augenhöhe. Es ist alles wertschätzen. Frau hat nicht das Gefühl, dass sie auch wenn es jetzt an, und das ist auch wieder eine Absprache, willst du jetzt an die verbale Erniedrigung, wenn du darauf stehst, auf eine verbale Erniedrigung, dann ist diese verbale Erniedrigung genau im Spiel. Wenn du eine 24-7-Beziehung hast, dann ist das genau abgestimmt. Wenn ich das mache, bin ich dumm. Wenn ich das mache, bin ich Mann. Und das ist das Ideal, ist diese ideale Ergänzung. Weil das ist dann ein Partner, ein Mann, der für dich alles macht, aber er hat auch ganz genaue Grenzen. Und wenn du einmal zum Drachen bist, dann läuft er nicht davon, sondern er steht da und sagt, runter da. Subito. Der holt dich dann runter. Und du kommst dann runter, weil du weißt, wenn du nicht runterkommst und da oben weiter rumfliegst und Feuer speist, hast du mit Konsequenzen zu leben.
Natürlich. Das ist ja
Und,
der, das sind ja die Regeln im Spiel.
ja, und dann bist du da. Und dann bist du vollkommen da. Und es gibt nicht diese Erniedrigung, diese emotionale Erniedrigung.
Das
Weil
heißt,
der
das ist
ist dann,
persönlich
der
nimmt. Ne?
weiß, was du brauchst und wie du auch im Nachspiel aufgefangen werden musst. Und das ist von Frau zu Frau, von Mann zu Mann unterschiedlich.
Glaubst du, das kann auch funktionieren, wenn du einen wirklich interessanten Dom, kann ja auch eine Frau sein, ist ja nicht, ja, muss ja nicht unbedingt der Mann diese Rolle einnehmen, es kann auch eine Frau sein, funktionieren, wenn einer der beiden Parts wirklich sehr bewusst ist und wirklich in dem Zustand ist, den du gerade beschrieben hast, und die andere Person ist noch ein bisschen. Weiß ich nicht, manche haben einfach noch Verletzungen, manche sind einfach noch, dass sie sagen, ich muss mich da wirklich erst herantasten. Und das, wie du sagst, dieses nicht jeder kann damit umgehen. Ich habe das aber im BDS, ich habe das total persönlich genommen, weil wir eben nicht das Setting hatten, wann ist es jetzt, wann fängt es an, wann hört es auf, sondern das war irgendwie so, und es ist wirklich so, du als Sub wartest dann so, okay, wann sind wir jetzt heraus aus unseren Rollen? Und der redet da weiter mit seiner Erniedrigung und du irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo du es persönlich nimmst, wo es was mit dir macht, wo du dich angegriffen fühlst, wenn du Stopp sagst, wo du dann auch, wie du sagst, wo du auch merkst später, oh, das war eher mehr toxisch als spielerisch schön, Lust und leicht.
Also, Es ist so, du musst reden.
Klar.
Es muss ganz klar sein, wenn du zum Beispiel jetzt auf eine Spielwiese gehst, also dass in der Spielwiese ist die Rollenverteilung ganz klar. Dom, Sub. Das ist ganz klar. Wenn du jetzt eine Partnerschaft hast, dass da auch ganz klare Grenzen, ganz klar gesagt wird, okay, das ist im Spiel. Also überspitzt gesagt, wenn ich die Peitsche in die Hand nehme, dann bin ich Dom und du bist Sub.
Klar.
Aber wenn es eine 24-7-Beziehung ist, dann läuft ja diese Beziehung in die Partnerschaft, in das Leben hinein. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe in den Recherchen viele Interviews gehört, auch von Unternehmerinnen, die erfolgreich sind und die leben zu Hause ihre subversive Art aus. Und bei dieser Dame war zum Beispiel ein Fall, was ich megamäßig gefunden habe. Sie hat Sport machen müssen wollen und sie hat ihren Partner gesagt, ich muss Sport machen und ich möchte, dass du mich bestrafst, wenn ich das nicht mache.
Als Motivation quasi, als
Eine andere Art von Motivation. Sie hat das benötigt. Sie ist dann auch hat auf dem Boden gegessen. Also das sind einfach Sachen, wo ich sage,
grenzwertig. Aber die Frage, wie du sagst, was will man spielen und was toleriert man?
genau. Und das,
An wo hört sie auf?
genau. Und da muss ich sagen, okay, habe ich eine 24-7-Beziehung, dann lebe ich das einfach auch aus. Oder ich habe nur Spiel. Und wenn ich etwas spreche, also wenn ich von diesen Dingen spreche, spreche ich einfach nur vom Spiel
Ja,
und
ja,
nicht
ja,
von der
ja.
24-7-Beziehung.
Nein, sorry, kann ich mir nicht vorstellen, weil da habe ich eigentlich nur Klientinnen gehabt, die wirklich gesagt haben, Anja, ich will da raus. Ich komme da nicht mehr raus. Wie ist es da? Wir haben keine Grenzen mehr. Das ist so fließend. Ich kenne den nicht mehr wieder, wo verzweifelt waren, weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr. Das ist einfach nur noch, ähnelt schon einer Gewaltsituation als wie einem Spiel.
Es sind natürlich im BDSM sehr viele toxische Beziehungen, sehr viele Doms, egal ob das männlich oder weiblich ist, die ein verschobenes Selbstwert haben. Das sind Menschen, die sind im Beruf voll da, tragen meistens Verantwortung. Es gibt ein, zwei Dinge im Leben, die schief sind. Und das leben sie, diese Schiefstellung leben sie dann im BDSM aus, weil sie brauchen die Aufmerksamkeit von außen, um sich gut zu fühlen, um den Selbstwert zu stärken. Das heißt, wenn ich dich erniedrige, verbal oder körperlich, fühle ich mich gut. Und da fängt für mich die Toxik an.
Glaubst du, dass wir in ein paar Jahren oder in ein paar Jahre ist gut gesagt, weil ich meine, das ist ja jetzt schon wirklich eigentlich ein nicht nur im BDSM so, sondern das ist ja genereller Thema mit diese Bewusstseinszustände, welche Bewusstseinszustände übe ich welchen Fetisch aus? Glaubst du, dass wir irgendwann dahin kommen, dass selbst im BDSM, dass das nimmer so verrucht ist? Dass das auch offener wird, dass es auch da wirklich anerkannt ist, dass es Freude sein darf, dass es Spiel, Leichtigkeit ist, dass es Spaß machen kann und darf und auch die Leute bewusst dazu stehen und sagen, geil, ich lebe den Fetisch, ich stehe dazu. Das machen ja auch nicht alle. Wie viele haben Angst, dass sie sagen, oh, das darf keiner wissen, dass ich Domina bin oder dass ich Dom bin, dass ich Sub bin, dass mir, wem auch immer, mit wem wir spielen. Klar will nicht jeder das wissen, aber.
Es ist, sagen wir mal, grob geschätzt, meine Einschätzung, 90% leben das unter verschlossenen Türen, getrauen sich nicht zu sagen, weil eben sie Angst haben, gekündigt zu werden, weil sie Angst haben, was die Familien sagen, was die Freunde sagen, dass sie ihren Ruf verlieren im Außen, natürlich. Und ich glaube, das sind schon 90%. Aber was ich auch in den letzten Jahren mitbekommen habe, es gibt ja auch eine Domina, die ist Psychologin und Coach und Speakerin. Du kennst sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie kennst. Und sie macht ja auch mit ihrem Podcast unheimlich viel. Und ich habe da jetzt dann einfach in der letzten Zeit bemerkt, dass diese Szene aufbricht. Es teilt sich der Spreu vom Weizen. Und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, weil wenn man mit den Menschen spricht und sagt, hey, erstens einmal wissen die meisten nicht, was BDSM bedeutet. Dann erklärst du das. Und dann sagst, Bondage ist eigentlich eine Kunst. Und dann zeig einmal einige Fotos von Bondage. Das ist wirklich Kunst. Und dann schauen sie mir an und sagen, boah, das schaut aber lässig aus. Sag ich, ja, aber das ist jetzt ein Hasenspiel. Das ist jetzt nicht rein, raus, runter. Da bist du einmal 4, 5 Stunden dabei. Und dann das Aufknoten. Boah, so lang. Sag ich, ja, das ist kein Hasenspiel.
Und Kondition, du brauchst verdammt viel Kondition, um da wirklich
Ja.
als Kunstmodell zu hängen und auch, ja, wie du sagst, das stimmt schon.
Und die wissen ja, und die Guten, die wirklich, die was das wirklich also unter Anführungszeichen professionell, die kennen ja die Körper, die wissen ja ganz genau, wo darf man jetzt dann abschneiden, wo darf man binden, wo darf man nicht binden, wo darf man schlagen, wo darf man nicht schlagen, wo ist es pathologisch, wo ist es Prügelei. Und das wissen ja die Menschen, die sich damit befassen, nicht? Und ich kann mir da schon dann sehr gut vorstellen, dass da einfach noch ein größerer Aufbruch sein wird. Weil wenn man sagt, schau her, so und so ist das, und da fängt unheimlich viel beim Reden an, du vertraust viel. Also ich kann ja das so erzählen, dass du denkst, boah, das ist der schönste Sex des Lebens, gell? Weil ich das so, ich meine, ich glorifiziere das nicht, aber es ist, für mich ist das Reden einfach unheimlich wichtig. Und das machst du, und es ist BDSM, und das haben mir auch in meiner Recherche, wurde es mir bestätigt, das sicherste Sex, den es gibt.
Wenn man es würdevoll vollzieht. Ansonsten hast du eine toxische Blase und die, wenn dann zerbricht, dann hast du Drama und viel.
Natürlich, also man sollte da schon wissen, mit wem man sich einlässt. Man sollte ganz viel auf den Bauch hören. Und wenn irgendetwas jetzt dann ist, was jetzt dann nicht so, wenn einmal eine Grenze überschritten wird, dann ist es aus. Und dann ist das Spiel aus. Aber wenn mein Partner ständig Grenzen überschreitet, dann muss ich mich trennen. Weil dann ist es toxisch. Dann tut's mir nicht gut. Weil wenn ich die ganze Zeit bei dir bei Rot über die Kreuzung fahre, jeder normale Mensch sagt, stopp. Aber in unserer Liebelei, in unseren Gefühlen sagen wir, ja, das passt ja schon. Ich sehe nur einmal gewesen. Und beim zweiten Mal sagst du, ich war ja nur einmal. Und beim dritten Mal sagst du auch, war ja nur einmal. Und beim vierten Mal sagst du, ist es schon egal.
Das ist schön, dass du das ansprichst, weil jetzt stelle ich nämlich die Behauptung schlechthin auf, dass eben diese 90%, die es vielleicht leben, ja, ich glaube, wir können sogar noch 95% nehmen, dass 95% der Menschen selbst in sich diese Domina und diesen Dom haben, mit dieser Peitsche dastehen, aber sich selber kasteien, sich selber schlagen, wieder und wieder und wieder und wieder. Deswegen haben wir auch, glaube ich, dieses Thema, dass viele nicht in der Balance sind mit Yin und Yang, dass eben das aus dem Ungleichgewicht ist, dass wir eben diese Art von BDSM haben, die wir heute haben. Weil wie du sagst, die meisten laufen doch so rum im Leben, weil sie immer wieder oder gerade wir Frauen über unsere Grenzen drüber gehen lassen oder drüber fahren lassen. Ach, das geht schon noch. Das geht schon noch.
Ja, wir werden ja so erzogen. Also, ich habe jetzt dann in den letzten Wochen Frauen wirklich kennengelernt, die was gesagt haben, ja, aber das ist ja eh normal. Oder sie haben gesagt, oder die umgekehrte Version, ja, wenn ich nicht so bin, dann macht er ja nicht, was ich will. Das ist ja keine Beziehung auf Augenhöhe. Wenn ich als Frau den Mann jetzt dann manipulieren muss. Und ja, also ich bin doch vollkommen bei dir, dass wir unsere eigene Domina uns haben, dass wir uns selbst kasteien, weil es gibt ja so viele Bereiche in uns Leben. Also es gibt 13, also ich arbeite mit 13 Lebensbereichen, und wenn du in den einzelnen, selbst in der Spiritualität kasteist du dich, da bist du zwanghaftig. Sei es die Achtsamkeit, sei es die Spiritualität, sei es dein Job, sei es deine Liebe, sei es deine Familie. Und ich gehe jede Wette ein, dass viele Menschen von diesen 95%, 99% in mehr wie die Hälfte ihrer Lebensbereiche sich selbst kasteien.
Ja, nehme ich
Sagen,
mit.
es muss so, das war so.
Ja.
Und lieber ertragen wir noch einmal ein Schippel
Ja.
Schmerz, bevor wir aus den Konstrukt ra aktiv rausgehen.
Ja. Glaubst du, dass das der Grund ist oder der Grund deswegen verankert ist, warum Sexualität so ein Tabuthema ist, weil viele eben, gut, in erster Linie ist es in unserer DNA, wenn ich da jetzt wirklich zurückdenke an wirklich Adam und Eva und Steinzeit und wie auch immer, dass es eigentlich wirklich reiner energetisches Thema ist, weil die Männer Angst vor dieser weiblichen Energie haben, weil sie eben wissen, dass sie mächtig ist.
Ja, also Sexualität, die spirituelle Seite kann mit Sexualität überhaupt nichts anfangen.
Das ist
Auch denen ist das sowas von wurscht, ob wir BDSM machen, ob wir Hasenspiel machen, ob wir irgendeinen Fetisch haben, weil sie das überhaupt nicht verstehen. Denen ist das wurscht, solange es dir Spaß macht, mach, was du willst. Es ist ja nur das Ego. Und ja, wir Frauen, wir sind immer schon sehr kräftig gewesen. Vor über 10.000 Jahren hat es das Matriarchat gegeben. Es gibt heute noch immer einige Länder, wo das Matriarchat da ist. Also für alle diejenigen, die was nicht wissen, Matriarchat, das ist, wo das Frauen, die Frauen das Sagen haben und die Erbfolge auch auf Frauen übergehen. Und die haben halt dann meistens 4, 5 oder 6 Männer. Also ich kenne viele Männer, die möchten gerne in einem Matriarchat leben.
Welches Land müsste ich dann gerade fahren, um das zu erleben? Um
Ja.
dort hinfahren? Um Material zu erleben?
Das ist in China eine Provinz, wo das
Stimmt, ja.
Matriarchat noch gelebt wird, ja. Es gibt 2, 3 Länder in da, und es ist ganz interessant, das ist ein Bergbauernhof, das ist Moshu. Und die Frauen sind diese Gutsherrinnen, und die haben dann, also so nach meiner Recherche, es gibt einen Raum für sechs Aktivitäten, und die Matriarchin kommt dann und sagt, okay, komm, sechs. Und ja, und die ist die Gutsherrin, die ist die Besitzerin, und dann hat sie ihre Männer. Und den Männern geht's gut, also die machen, das sind so wie beim Buddha, also bei diesem Buch Buddha lebt, wo da einer als Ameise geboren wird, und der war halt einfach dafür da, für die Königin, und die ist immer gestorben, nicht?
Ja, aber schau, ich finde es immer wichtig, weil wir eben, wie du sagst, deswegen sitzen wir hier, weil ich sage, darum finde ich es ja so faszinierend, um dieses Thema aus dieser Tabuzone zu holen, muss man eben alle beleuchten. Ich sage immer, das ist wie wenn man in der Schule sitzt und man muss irgendwie Mathe oder Physik lernen. Ja, so, sorry, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann funktioniert es vielleicht, aber es kann halt dann sein, dass es scheiße wird oder dass du einfach nur beim Nachbarn abschreibst und dann kommst du da nicht weiter.
Du brauchst eine höhere Bewusstseinsverständnis und ganz viel Selbstliebe, dass du das mit in Würde auf spielerischer Weise machen kannst.
Du hast ein ganz tolles Wort verwendet. Ich muss es jetzt einbringen. Dein neues Buch, was rausgekommen ist, ich habe es jetzt leider nicht mit. Würdevolle Sexualität.
Ja.
Was ist würdevoll für dich?
Würdevoll ist alles, was nicht ein Hasenspiel ist. Würdevoll. Würdevoll ist auf Augenhöhe, da ist die Kommunikation drinnen, da sind dieses Fallenlassen, weißt du, dieses absolute Fallenlassen auf beide Seiten, dass die Ehre zu haben, dass der Partner dir vertraut und du vertraust dem Partner, die echte Nähe zuzulassen. Das ist für mich würdevoll, wo man, ohne dass jetzt das Blut vom Dachgeschoss ins Untergeschoss reingeht, beim Mittagstisch bei einem 12-Jährigen ganz normal über die Sexualität reden kann. Ich meine, gut, man wird da jetzt auch nicht sexuelle Praktiken in einem 12-Jährigen reden, aber wo man jetzt auch nicht sagen muss, psch, wir reden über Sexualität, mein Sohn ist 12 Jahre alt, er darf das noch nicht wissen.
Meiner Meinung nach
Weil,
der falsche
so,
Ansatz, weil sie trotzdem googeln und sie schauen trotzdem und dann lernen sie halt dieses Pornografische. Ja, sorry, das ist aber auch nicht die würdevolle Sexualität.
also
Je nachdem, welche Art von Pornografie man schaut.
ich habe einmal meinen Chef gesagt, so, weißt du, dass dein Sohn Porno schaut? Sagt er, nein, mein Sohn macht nicht, er ist 9 Jahre alt.
So frei zugänglich.
Dann habe ich ihm
Ja,
einmal
dann kann man
den
Porno ausprobieren.
Browserverlauf gezeigt und das war eine Zeit, wo ich mit 6 auf dem Kriegsfuß gestanden bin, wo ich einen roten Kopf gekriegt habe, da war ich weit über 30, da war
Da
ich
habe ich noch
schon
mit
knapp
Puppen
30.
gespielt.
Weißt du, und die haben mich da so aufgeregt. Der Bub war 9 Jahre alt, der hat Hardcore-Pornos geschaut. Dann habe ich ihm den Browserverlauf gezeigt. Dann ist er rübergegangen, also hat er gesagt, was das soll. Sagt er, ja und? Ich bin da gewesen, ich habe dann keine Luft mehr gekriegt, ich habe rausgehen müssen. Also ich war da, das war No-Go für mich. Wäre es heute auch noch, also. Ein 9-Jähriger hat kein Hardcore-Porno zu schauen. Das ist halt meine
Grenzwertig.
persönliche Einstellung, gell,
Grenzwertig.
dazu.
Weil sie halt abstumpfen und weil sie halt was aufnehmen und lernen, was nicht der Realität entspricht, sondern auch eine
Ja.
bestimmte.
Aber sobald du über Kommunikation nicht offen reden kannst, entsteht ein unterirdischer Krieg. Und dieser unterirdische Krieg, der geht ja weiter. Stell dir mal vor, du hast einen Freund, der hat einen Fetisch. Und der sagt zu dir, hey, ich stehe auf Nylons. Ich nehme so gern dieses Nylon-Thema. Jetzt kannst du natürlich, boah, pervers, wie pervers bist denn du, die erste von den Gegenüber perverser Typ, gell? Aber wenn du jetzt an das einmal auf der anderen Seite siehst, sage ich, okay, der hat so viel Vertrauen, dass er mir seinen tiefsten inneren Wunsch mitteilt. Und es gibt ihm, und es ist jetzt nicht pervers, sondern es gibt ihm einen kleinen Kick mehr, wenn ich das trage. Ich meine, er mag mir ja ohne A, aber mit gibt es ihm vielleicht noch einen ganz kleinen Kick mehr. Ist es schon wieder, dann bist du aus der Beurteilung heraus, du bist aus der Bewertung heraus, du kannst das ganz normal am Mittagstisch sprechen, du hast keinen Krieg, und wenn du jetzt sagst, mach, das ist ja pervers, lass mich in Frieden damit, na, auf keinen Fall, dann passiert der unterirdische Krieg, und mit der Zeit wird sich der Partner dir verwehren. Also, das heißt, ihr werdet kein, mit der Zeit wird die Aggression steigen, es werden die, der Umgang wird härter werden und der Mann hat vielleicht oft Kopfweh oder er mag nicht oder es ist so das typische Beispiel, die Frau in schöner Negligé und der Mann schön und legt sich auf die Seiten und schlaft. Also das ist alles, das sind alles Zeichen für unterirdische Kriege, dass irgendwas in der Partnerschaft nicht funktioniert und dass sie nicht reden kann.
Das ist schön, weil du das sagst, weil ich sage immer, eines führt immer zum anderen. Schau, du fängst mit dem Thema an, aber du landest immer wieder bei der Partnerschaft, du landest immer wieder bei den Beziehungen, immer wieder bei der Kommunikation, eigentlich bei den Basics in der Beziehung. Da
Ja, aber
fangen die Probleme an.
das funktioniert manchmal nicht. Ich habe eine Dame ziemlich lang begleitet und die hat gesagt, ja, du schreibst dir würdevolle Sexualität und können wir da was in, sag ich, na, wir fangen mal bei den Basics an. Und dann hat sie mir mal gesagt, wie sie mit ihrem Mann, mit ihrem Freund redet. Und sage ich, was sagst du, wenn du berührt werden willst? Ja, ich will da berührt werden. Da habe ich gesagt, was das, wenn ich Mann bin? Sag ich, und ich habe einen sehr dominanten männlichen Teil im Kopf. So, wenn ich Mann bin, ich schmeiß dich aus dem Schlafzimmer raus.
Ja,
Sag ich,
aber
das ist ja nicht weiblich.
ich bin
Ja, wie
Koch.
soll ich denn sonst sagen, was du fühlst, wie sich das anfühlt? Du bist ja die Weiblichkeit, du bist ja. Dann hat sie es einmal probiert und sagt sie, komisch, das hat funktioniert. Was, wir haben so viel Härte in der Sprache drinnen.
Na, ich glaube gar nicht, dass wir Härte in der Sprache drin haben. Ich glaube, das ist dieses Problem, dass wir Frauen uns diese Stärke von den Männern wünschen. Oder beziehungsweise, wenn wir das Beispiel nehmen, wer hat die Hosen an? Hat der Mann jetzt aber die Hosen nicht an, dann nehmen die Frauen die Hosen und ziehen sie an. Und dementsprechend entwickeln sie diese Härte und diese Stärke, weil sie das ausgleichen, was der Mann nicht hat.
Ja, aber viele Männer, da muss man jetzt schon ein bisschen den Mann in den Schutz nehmen, lassen das aktiv zu, weil sie eben ihre Frau lieben und weil sie den Glaubenssatz haben, das tut man halt so, wenn man liebt.
Natürlich, weil sie sich dann vollkommen aufgeben und sich dabei vergessen.
Und ich denke auch, dass viele Männer Angst haben vor Frauen, weil die Frauen eben stärker sind. Und weil sie Angst haben, das Patriarchat hat ja etwas gemacht mit diesen männlichen, weiblichen Energien, mit Mann und Frau. Und dass auch die Männer irgendwo die Angst haben, dass sie ihr Vorrechtstellung in der Gesellschaft verlieren. Das heißt, dass sie vielleicht irgendwann einmal überflüssig werden. Was aber nicht der Fall ist.
Weil es gar nicht möglich ist. Wir können nie equal sein. Also dieses Gleichberechtigt funktioniert nicht, weil wir haben schon ganz andere Physik, wir Frauen, und wir haben schon ganz anderes Verständnis dafür. Und dieses Konzept, was man uns verkauft gerade im Moment, oh, wir Frauen, wir müssen unabhängig sein und wir müssen alles selber machen. Sorry, das sorgt doch dazu, dass wir noch mehr Missverständnisse haben, dass wir noch mehr Dinge erleben, auch wenn das schön ist und auch wenn das gut ist im Bereich, dass wir sagen, ja, okay, wir sind unabhängig und wir sind finanziell frei und wir machen das, aber trotzdem sehe ich so viele Frauen, ich nehme manchmal nicht aus, wir werden zu etwas, was wir eigentlich gar nicht sein wollen, weil wir einfach dann, wie du sagst, wir wollen nur die Kontrolle behalten und wir wollen gar nichts mehr abgeben und wir funktionieren dann nur noch in unserer männlichen Funktionalität. Und letzten Endes, was hat sich geändert? Wir werden deswegen auch nicht gleich bezahlt und deswegen haben wir es auch nicht leichter und deswegen müssen wir trotzdem noch die Kinder und alles unter den Hut kriegen. Also vom Konzept her ist es trotzdem, wenn du mich fragst, trotzdem noch eine Verarsche.
Ja, und es ist aber, was mir jetzt so also aufgefallen ist, nur in diesen westlichen Ländern von Europa. Weil ich habe jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen mit einem Kollegen ein Gespräch gehabt und der schaut mir an, der ist vor einem Jahr nach Österreich gekommen, kommt nicht aus Österreich und sagt, da weißt du, wie wir da waren, und die haben ja auch so Menschen, die sie begleiten, so Asylbegleiter oder weiß nicht, wie man da jetzt genau sagt. Also wie man da jetzt politisch korrekt sagt, bitte verzeih mir. Aber da sind so Menschen, die sie da begleiten in diesem Prozess, in diesem Asylverfahren, dass sie arbeiten und so, die begleiten sie. Und diese Person war eine Frau. Und dann sah er mich an, sagte Luzi, weißt du, als sie mir erzählt hat, dass sie die Lampe, dass sie den Herd selbst anschließt, dass sie den Strom selbst anschließt, da waren meine Frau und ich, wir waren doch richtig schockiert. Sag ich, wieso? Sag ich, ich mache meine Lampen ja auch selber. Sag ich, naja, ab und zu frage ich schon meine Nachbarn, wenn es mal ganz zu blöd wird. Sagt er, das machen unsere Frauen nicht. Die kommen aber auch von Europa. Die kommen aus einem Kriegsland. Sagt er, unsere Frauen machen das nicht selbst. Dafür haben wir, Me ma das machen wir Männer. Und wenn der Mann das nicht kann, dann kann das der Elektriker machen. Aber unsere Frauen machen es nicht selbst. Und da war er so schockiert, dann habe ich gesagt, du, das ist eigentlich ganz normal. Sag ich, du kannst ja nicht immer einen Handwerker, wegen jeder Loch in der Decke, kannst du nicht einen Handwerker holen. Da wärst du dann irgendwann einmal, zahlst du nur noch für den Handwerker. Sag ich, das lernen wir von unseren Müttern.
Klar, so wachsen wir ja auf hier, dieses Unabhängige und alles tun und wir
Und
müssen.
dann habe ich mir mal gedacht, so, wie schräg ist denn das eigentlich? Das ist ein Land, was von uns her 1000 Kilometer entfernt wohnt. Und ich war ja auf meiner Schiffszeit, also in Rumänien, in dem Land halt nicht, aber in Rumänien war ich sehr oft und ich habe sehr viel mitgekriegt von da unten. Aber dass man so schockiert ist, wenn man nach Österreich kommt oder in Deutschland, wird das genauso sein. Was das hat mir dann, sagen wir mal, auch noch einmal so einen zusätzlichen Denkanstoß gemacht. Was ist das Fazit der Gleichberechtigung? Da streitet man mit meinen Kollegen immer. Man sagt, wenn die Gleichberechtigung gibt, dann tue ich kochen und die Frau geht Holz hacken. Dann frage ich ihm, hast du jetzt einen kompletten Vollschaden? Sagt er, na, das ist Gleichberechtigung, ich kann besser kochen wie die Frau.
Ja, das glaube ich ist wirklich ein Grenzthema, wirklich ein grenzwertiges Thema, wo die Meinungen da
Ja, es ist.
auseinandergehen. Also da haben wir definitiv kein Yin und Yang drin. Da haben wir mehr
Na,
Yang als Yin.
ja. Und da, um zurückzukommen auf unser ursprüngliches Thema, beim BDSM sind die Rollen ganz klar verteilt.
Ja, genau. Und das meine ich. Aber
Schwarz,
jetzt haben sie
weiß.
nicht klar definiert in unserer Gesellschaft. Und deswegen glauben, haben wir auch so viele Missverständnisse im BDSM. Wie siehst du das?
Natürlich, viele leben, wollen im Privaten irgendetwas darstellen, was sie nicht können, weil sie eine Frau zu Hause haben, die was die Hosen anhat und ihm wahrscheinlich rumkommandiert von A nach B. Und er würde gerne, getraut sich aber nicht, hat aber vielleicht zu wenig Selbstwert oder. Und das lebt er dann auf eine pathologische Art und Weise im BDSM aus. Und das ist ungesund.
Was würdest du dir für den Bereich wünschen?
Mehr Offenheit und vor allem, was ich mir wünschen würde, dass es in der ICD-Liste eine Unterteilung gibt, was ist pathologisch und was ist ganz normal gelebte Sexualität.
Oh, das ist ein heikles Thema. Oh, das Thema ist da wirklich heikel, weil der ICD-10 aus der Sexualität, der umfasst was? Drei Krankheiten so ungefähr und dann war es das. Und da können Sie sich eine eigene Meinung bilden. Das ist leider nicht festgelegt. Hier ist es nicht festgelegt. Es ist nicht festgelegt, weil keiner eine Entscheidung treffen will.
Und es ist leider nach wie vor, wenn du jemanden ans Bein pissen willst, geh in diese Liste hinein und du findest sicherlich irgendetwas, was da ist und was ich so hart finde. Homosexualität war bis vorigen Jahr auch noch auf dieser Liste. Und was ich mir wünsche, dass sie über den Tellerrand hinausschauen, das nicht als schwarz oder als Pfui oder als pervers hinstellen, sondern dass man sagt, okay, das ist ein Mensch mit einem anderen geschlechtlichen Horizont, der braucht vielleicht ein bisschen was mehr, um Spaß zu haben im Leben. Und dass man sich wirklich, wie auch, also ich nenne alle zusammen, nenne ich Sternchen, dass man sich für diese Sternchen öffnet und dass diese Sternchen wirklich, wirklich im Leben ankommen dürfen und dass keiner Angst haben muss, wegen seiner sexuellen Orientierung den Job zu verlieren, die Familie zu verlieren oder den Ruf zu verlieren. Dass das einfach einmal näher betrachtet wird und man sieht, was für eine bunte Gesellschaft, wie eine offene Gesellschaft und wie wertschätzend diese Menschen miteinander umgehen, dass das einfach einmal geöffnet wird, noch mehr wie jetzt.
Danke dafür. Glaubst du, dass das ein Thema wäre, was eigentlich auch schon behandelt werden sollte im Sexualkundeunterricht ab einer bestimmten Klasse, wo die Mädchen und Jungs das verstehen, wo sie ja eigentlich schon anfangen, sich zu orientieren, wo manche schon falsch in ihrem Körper sind, wo sie sich schon nicht zugehörig fühlen zu dem, was die Gesellschaft vorgibt?
Also, ja, es kommt jetzt dann darauf an, ob du Bienchen-Blümchen-Unterricht, in welcher
Nein,
Klasse sie
nein,
Bienchen.
nein, nein. Ich meine schon, ja, volles
Also,
Programm.
wenn du das jetzt
Und
dann in einer.
Aufklärung, aber auch die Fetische mit reinnehmen, weil das gehört für mich zur Grundausbildung. Sorry.
Also, ich würde es jetzt dann nicht mit 12, 13 Jahren machen,
Das
da,
ist
wo
nett,
man die
aber
jetzt an
Teenager, 16,
den
17.
Dings, aber mit 16, 17 Jahren, Ich kann mich gut erinnern an einen Jungen in meiner Klasse, der hat immer schon so ein bisschen seinen weiblichen Touch gehabt. Ich meine, heute wissen wir, dass er halt wirklich homosexuell ist. Ist mittlerweile glücklich verheiratet. Die haben sich versteckt.
Ja, bleibt dir nichts anderes übrig.
Und ich meine, gut, damals, das waren die 80er, war das ja natürlich ein Skandal pur, nicht? Aber in der heutigen Zeit, ja, es gehört dazu, allerdings, dass man wertschätzend darüber spricht, dass man achtsam, dass man auch die Gefahren, also auch es birgen auch Gefahren natürlich. Es können Hüftgelenke auskugeln, es können schwere Verletzungen passieren, im Spiel, dass das auch gezeigt wird, aber auch, dass man halt erforschen anfängt und sagen kann, okay, dieser Mensch, der hat da schon sein, der ist somit geboren, der hat das in seiner Genetik drinnen. Das ist jetzt nicht anerzogen oder antrainiert oder durch Erfahrungen, sondern den gibt das ein bisschen mehr und dass sie das dann auch verstehen anfangen und dann auf eine gesunde Weise leben anfangen können, damit dass keine Tabuthemen werden und dass sie dann halt nicht zwanghaft irgendwo sind und sich dann genieren, wenn sie jetzt eine Partnerin haben oder so, da gibt es ja dann auch sehr viele Probleme.
Ja, das stimmt. Das ist ein eigenes Thema für sich, glaube ich, dieses
Ja.
Aufklärungen überhaupt. Ich danke dir, Lucia. Wir haben aber noch was wir ansprechen müssen, und zwar, was steht noch an? Was stehen bei dir noch für Projekte an? Bücher oder was?
Ja, Bücher, ich schreibe jetzt für mein Leben gerne. Mein aktuelles Buch natürlich, was zensiert worden ist. Ich pack's nur immer nicht. Die würdevolle Sexualität und Wild Woman Awakening, die, wo es drum geht, auch zum kleinen Teil um die Sexualität, aber wie man in seinem Körper erwacht, in seiner Spiritualität erwacht und natürlich unsere Frauen-Online-Gipfel.
Der übrigens am Mittwoch stattfindet, also wer sich noch anmelden will.
Genau.
Sehr schön, liebe Lucia. Ich danke dir vielmals für dein Gespräch. Hast du noch irgendein Schlusswort, irgendwas, was du auf jeden Fall noch sagen möchtest, loswerden möchtest?
Lebe deine Energien und geh für deine Träume, für was du willst und lass deinen Drachen freien Lauf.
Ich danke dir vielmals. Es ist wie immer wieder eine Freude, mit dir Interviews zu machen.
Liebe Anja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir wieder eine große Ehre.
Sehr, sehr gerne.